Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Diskussionen um das Financial Fairplay der UEFA, die reißen nicht ab. Die UEFA wollte mit den Vorgaben des Financial Fairplays eigentlich für einen fairen Wettbewerb zwischen den europäischen Clubs sorgen. Doch der Transferwahnsinn der letzten Monate hat mal wieder eigentlich bewiesen, dass das der UEFA nicht unbedingt so richtig gelungen ist. Bayern-Boss Kalle Rummenigge, der hatte auch die entsprechenden Diskussionen erst kürzlich erneut entfacht und befeuert. Im Interview mit der GQ stellte er das FFP nämlich als mehr oder weniger zahnlosen Tiger dar. Und er sagte wörtlich: Es war eigentlich ein gutes Finanzkontrollwerkzeug, das da erfunden wurde. Man hätte es bloß strikt und stringent einsetzen müssen. Doch worin genau besteht dieses Kontrollwerkzeug? Was soll es umsetzen und warum wird es nicht strikt und stringent umgesetzt? Wo gibt es Schlupflöcher, die Megatransfers wie Mbappé oder Neymar möglich machen? Ist das ganze System vielleicht gescheitert? Und wenn ja, wie kann es gerettet werden bzw. reformiert werden, damit es nicht endgültig zum Financial False Play wird? Um diese Fragen geht es jetzt hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir diskutieren mit Alexander Pellinger, der sich die Hintergründe des Financial Fairplays mal ganz genau angesehen hat. Hallo Alex.
Hallo Malte, vielen Dank für die Gelegenheit und die Einladung.
Was ist genau der Zweck? Was will die UEFA mit dem Financial Fairplay eigentlich?
Im Prinzip hast du das übergeordnete Ziel schon gut auf den Punkt gebracht. Denn die UEFA möchte mit dem Financial Fairplay erst einmal ganz generell für einen faireren Wettbewerb, vor allen Dingen auf der finanziellen Ebene, zwischen den in der UEFA organisierten Profiligen Europas sorgen. Und damit im Wesentlichen verhindern, dass es zu großen Diskrepanzen in den finanziellen Möglichkeiten zwischen den Ligen kommt. Und gleichzeitig innerhalb der Ligen dafür sorgen, dass es nicht zwischen den Vereinen in den einzelnen Ligen zu großen finanziellen Diskrepanzen und damit auch natürlich indirekt, aber mehr oder weniger, nur mehr oder weniger indirekt zu sportlichen Diskrepanzen zwischen den Vereinen in den Ligen und zwischen den Ligen kommt.
Heißt auf der einen Seite, dass natürlich dann Sachen wie Sponsoren, Mäzene kontrolliert werden. Zum anderen heißt es aber auch, dass nicht über die Verhältnisse gelebt wird.
Ganz genau, das ist der Hebel. Also absolut richtig. Es geht darum, dass unkontrollierte Geldflüsse in die Ligen und in die Vereine vor allen Dingen dann, an denen macht sich das Ganze fest und an denen setzt das Regularium auch konkret an mit seinen Maßnahmen, dass diese solche ungehinderten Finanzzuflüsse nicht stattfinden können, sondern effektiv unterbunden werden können. Und wie du schon richtig sagst, der Ansatzpunkt sind die finanziellen Einnahmen und Ausgaben der Vereine, die kontrolliert werden und die sich in gewissen Grenzen bewegen müssen, um die Regeln des UEFA Financial Fairplay nicht zu verletzen.
Die UEFA hat diese Regeln aufgestellt. Wer setzt die um?
Das Financial Fairplay ist grundsätzlich erstmal nur eine Institution der UEFA. Also andere Verbände in Brasilien zum Beispiel, Mannschaften oder Argentinien, die müssen sich darum nicht scheren. Die haben vielleicht was Eigenes, Äquivalentes, aber zumindest das UEFA FFP logischerweise ist da nicht einschlägig. Und umgesetzt, also grundsätzlich ist das ein ziemlich allgemein gehaltenes, generelles Regularium, was so allgemein gehalten ist, dass es auf alle von der UEFA regulierten Profiligen in Europa prinzipiell anwendbar ist. Und da natürlich die konkreten Regulierungen von Liga zu Liga, also zum Beispiel was Steuern angeht, was Einnahmen und Ausgaben im Sinne des Gesetzgebers und so weiter angeht, unterschiedlich sein können, wird das Regularium, werden die Regeln von den lokalen Fußballverbänden umgesetzt. Also das ist in Deutschland zum Beispiel die DFL, die sich darum kümmert, dass die Regeln des UEFA-FFP implementiert werden bei den einzelnen Vereinen. In England wäre es jetzt zum Beispiel die DFA. Und so gilt das äquivalent auch für die anderen Ligen in Europa.
Kann man also sagen, wer in Deutschland die Lizenz der DFL für die erste und zweite Liga hält, der ist in Sachen Financial Fairplay erstmal sauber?
Genau, wenn man die DFL-Lizenz hat, dann hat man automatisch auch die Bestimmungen des UEFA-FFP in Deutschland erfüllt. Das ist also so in den Regularien der DFL angelegt, dass man da quasi automatisch dann auch die UEFA-Regeln umsetzt, wenn man die DFL-Regeln umsetzt und eine DFL-Lizenz erhält.
Also, und um diese Lizenz zu erhalten und damit entsprechend dem Financial Fairplay zu entsprechen, da muss sich die DFL dann, wenn wir beim Beispiel Deutschland bleiben, die Einnahmen und Ausgaben der Clubs angucken. Was genau zählt denn jetzt als Einnahmen? Was sind Ausgaben? Kannst du da so ein paar Beispiele einfach mal nennen?
Also grundsätzlich könnte man, wir haben ja die Clubs ziemlich viele Einnahmen und Ausgaben und die UEFA unterscheidet da ganz klar zwischen relevanten und nicht relevanten Einnahmen und Ausgaben und berücksichtigt bei der Berechnung des UEFA Financial Fair Play werden nur die relevanten Einnahmen und Ausgaben, logischerweise die irrelevanten fallen dann raus. Warum wird das überhaupt berechnet? Vielleicht ist da noch wichtig zu sagen, dass sich anhand der Summe aus Einnahmen und Ausgaben, also relevanten Einnahmen und Ausgaben, über eine bestimmte Berichtsperiode, die immer die letzten 3 Kalenderjahre, also auch die letzten 3 Spielzeiten umfasst, orientiert. Und das heißt, die relevanten Einnahmen und Ausgaben, die ein Verein innerhalb dieser Berichtsperiode von 3 Jahren hat, dürfen gewisse Grenzen, vor allen Dingen bei den Ausgaben, nicht überschreiten. Das wird eben durch diese Einnahmen- und Ausgabenkontrolle in Deutschland zum Beispiel dann durch die DFL gewährleistet.
Wenn wir da nochmal unterscheiden, diese relevanten und nicht relevanten Ausgaben. Kannst du vielleicht nochmal sagen, relevant, das ist sowas wie Eintrittsgelder, Sponsoring-Einnahmen, TV-Rechte?
Ja, genau. Im Wesentlichen konstituieren sich die relevanten Einnahmen aus Einnahmen für Eintrittsgelder, Sponsoring, Werbung, Übertragungsrechte, sehr interessant. Und kommerzielle Aktivitäten, sprich zum Beispiel Merchandising oder wenn die jetzt an Spieltagen Nahrung und Getränke im Stadion verkaufen oder wenn Showturniere veranstaltet werden, das sind so kommerzielle Aktivitäten, die auch zu den relevanten Einnahmen in diesem Fall gehören und UEFA-Preisgelder im Übrigen auch. Das heißt also, wenn jetzt ein Verein wie FC Bayern München an der Champions League teilnimmt und da Dutzende von Millionen Euro verdient, dann sind die auch als relevante Einnahmen zu klassifizieren. Natürlich auch Gewinne aus dem Transfer von Spielern und wenn Sachanlagen verkauft werden, dann interessanterweise wird das auch als relevante Einnahme betrachtet. Macht ja auch eigentlich Sinn, denn wenn ich jetzt zum Beispiel als Mäzen keine Barüberweisungen an meinen Verein, den ich unterstütze, senden kann von Jahr zu Jahr, weil die UEFA ein Auge drauf hat, könnte man sicher denken, ja gut, dann bauen wir eben jedes Jahr irgendwelche tollen Trainingszentren und verkaufen die dann und hat man dann quasi indirekt den Erlös. Also da hat die UEFA auch ein Auge drauf. Und bei den Ausgaben wäre das zum Beispiel Materialaufwand, der relevant ist, wenn sich ein Verein zum Beispiel Rollrasen kauft oder sowas Banales auch wie Hütchen und dergleichen mehr. Also alles, was die für materielle Güter ausgeben, ist eine relevante Ausgabe. Personalaufwand natürlich auch. Im Wesentlichen sind das da wieder die Gehälter der Spieler, aber auch die Gehälter und die betriebliche Altersvorsorge der sonstigen Mitarbeiter des Vereins. Verluste aus Finanzanlagen wären jetzt relevante Ausgaben und natürlich noch andere sonstige betriebliche Aufwendungen.
Bei den relevanten Ausgaben gibt es allerdings auch Ausnahmen, die sind explizit ausgenommen vom Financial Fair Play, von dieser Berechnung. Welche sind das genau?
Das sind vor allen Dingen Ausgaben für Frauenfußball zum Beispiel oder Ausgaben für Nachwuchsförderung in den einzelnen Vereinen oder Ausgaben für gemeinwohlorientierte Projekte. Also Ausgaben im Wesentlichen für Dinge, die man jetzt als Fußballfan als gute Dinge oder nützliche Dinge einstufen würde wahrscheinlich. Und damit solche Sachen nicht unterbunden werden durch das UEFA-FFP, sind solche Ausgaben ausgenommen von der Regulierung.
Also die zählen dann in diese Geschichte dann nicht rein, wenn dann der Strich gezogen wird und eine Kommission sagt, so, ihr habt den Break-Even, das ist ja ein Wort, was dann auch fällt in dem Zusammenhang, erreicht oder nicht.
Genau, korrekt. Die würden da nicht mit reinfallen. Also die Millionen, die irgendein Verein in diesen Bereichen ausgibt, würden nicht im Break-Even-Ergebnis auftauchen. Die könnte dann, zugespitzt formuliert, der Verein stattdessen noch in neue Spieler investieren. Und dieses Break-Even-Ergebnis ist eben das Ergebnis über die letzten 3 Kalenderjahre bzw. Spielzeiten, von dem ich vorhin bereits sprach, über diese gesamte Berichtsperiode.
So, das muss man in diesen 3 Jahren dann auf jeden Fall erreichen, diesen Break-Even, genau, in diesem Wertungszeitraum. Wird das jetzt nicht gemacht? Wie genau wird das kontrolliert und wie vor allen Dingen werden dann auch Sanktionen ausgesprochen?
Ja, vielleicht noch kurz einen Satz zu den Grenzen dieses Break-Even. Also was diese Regel, diese Break-Even-Regel im Wesentlichen aussagt, ist, dass über die letzten 3 Berichtsperioden, über die letzten 3 sogenannten Monitoring-Perioden, die eine Berichtsperiode ausmachen, der Verein plus minus null in Sachen Einnahmen und Ausgeben rausgehen muss. Mhm. Er darf über die gesamten 3 Jahre 5 Millionen Euro in den Miesen sein, also mehr ausgeben als Einnahmen. Und er darf, falls er damit immer noch nicht hinkommt, noch die relevante Einnahme aus den Monitoring-Perioden der beiden Jahre davor hinzuziehen. Das heißt also die Monitoring-Periode 4 und 5 vor dem aktuellen Zeitpunkt. Und wenn er dann immer noch nicht hinkommt, dann kann der Investor, so der Verein einen Investor hat, noch bis zu 35 Millionen Euro auch nochmal oben drauflegen. Und spätestens dann muss aber ein Verein bei plus minus null rausgekommen sein. Sonst hat er die Financial Fairplay Regeln verletzt. Das wird durch die nationalen Verbände auch kontrolliert. Wird eine Überschreitung der Regeln bei den einzelnen Vereinen bekannt, dann werden bei der UEFA Kontrollkammern eingeschaltet. Die sogenannte Finanzkontrollkammer für Clubs, die FKKK, wird eingeschaltet und die setzt sich dann rechtlich mit der Frage auseinander, ob die Regeln des UEFA Financial Fairplay verletzt wurden und wenn ja, welche Sanktionen zu verhängen sind.
Und Sanktionen wurden in der Geschichte ja schon mal verhängt. Dazu kommen wir gleich noch hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Financial Fairplay, aktuell unser Thema. Wir sprechen über ja dieses System, was laut Kalle Rummenigge nicht stringent und strikt genug in den letzten Jahren eingesetzt wurde, um tatsächlich für Chancengleichheit im europäischen Clubfußball zu sorgen. Wir haben euch jetzt schon mal das Financial Fairplay in seinen Grundzügen vorgestellt. Wir gehen gleich noch auf weitere Aspekte dieser Frage ein, hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Financial Fairplay, heute unser Spezialthema in der Sportshow auf meinsportradio.de. Unser Kollege Alexander Pellengar, der hat sich mit diesem Financial Fairplay mal ausführlich auseinandergesetzt, hat eben schon die Grundzüge erklärt und jetzt gehen wir auf die Sanktionen ein. Da sind wir nämlich eben ausgestiegen. Was gibt es für mögliche Sanktionen, wenn denn ein Verein gegen das Financial Fairplay verstößt? Alex, was gibt's da?
Ja, also die Sanktionen decken eine erstaunliche Bandbreite an Einzelsanktionen ab. Die leichteste Sanktion ist die Ermahnung, schlicht und ergreifend. Dass die UEFA sagt, das dürft ihr so aber nicht tun, denn in der Zukunft macht ihr das bitte nicht mehr. Und dann gibt es dazwischen verschiedene Stufen wie Geldstrafen, Punktabzug im nationalen sowie internationalen Wettbewerb, zumindest in den UEFA-Wettbewerben, also ich spreche im Europapokal, bis hin zum Ausschluss aus dem laufenden oder aus zukünftigen Wettbewerben und tatsächlich als schwerste Sanktion der Widerruf von Titeln oder Auszeichnungen. Das heißt, dass einzelne Vereine dann zum Beispiel ihren Champions League-Titel verlieren können. Ist bisher noch nie vorgekommen, aber es ist theoretisch möglich. Es steht zumindest im Regularium der UEFA.
Den Ausschluss aus verschiedenen Wettbewerben, den haben wir schon erlebt. Malaga 2012 zum Beispiel, Galatasaray Istanbul 2014 und 2016. Die wurden sowohl mit Geldstrafen als eben auch mit Ausschluss aus Wettbewerben schon bestraft dafür, dass sie eben gegen das Financial Fairplay verstoßen hatten. Angekündigt war es auch mal bei Manchester City und bei PSG. Den wurde aber eher nur so ein bisschen auf die Finger geklopft. Die sind mit der Geldstrafe davongekommen. Das ist ja auch eins der Kritikpunkte, die an diesen Sanktionen immer wieder geäußert werden. Die großen, den klopft man auf den Finger und die Kleinen, die sperrt man ein.
Ganz genau, so ist das. Das ist eigentlich der wesentliche Kritikpunkt gegen das UEFA Financial Fairplay. Und jetzt mal das, was du ganz am Anfang gesagt hast, als Zitat von Kalle Rummenigge aufzugreifen, dass es im Prinzip ein gutes Regularium sei, was einfach nur nicht effektiv und stringent umgesetzt worden sei. Das muss ich nach meiner bisherigen Beschäftigung mit dem Thema deutlich unterstreichen. Denn genau daran krankt es. Es krankt nicht an der formalen Schärfe des Regulariums. Es ist sowohl vernünftig und stringent definiert, als auch in seinen Auswirkungen, falls man das Regularium in der Anwendung ernst nimmt, wirksam. So würde ich es mal darstellen. Und die Tatsache, dass es in der Vergangenheit eher wachsweich wirkte und in der Öffentlichkeit immer eher als Scherz, denn als tatsächlich effektives Mittel zur Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben und der Überschuldung und zur Verhinderung von unendlichen Geldflüssen durch irgendwelche Investoren in die Vereine angesehen wurde, liegt im Prinzip nur an der schwachen Umsetzung. Und das ist dann auch einer der Hauptkritikpunkte, denn zum Beispiel bei Malaga und Galatasaray Istanbul, also zwei eher kleineren Clubs, insbesondere Malaga, wurden dann harte Strafen in Form des Ausschlusses von europäischen Wettbewerben ausgesprochen, wohingegen dann bei PSG und Man City, die 2014 in das Visier der UEFA gerieten, anfänglich angedrohte oder in Aussicht gestellte Ausschlussstrafen von Wettbewerben, sprich von der Champions League, dann doch nicht durchgezogen wurden, sondern die beiden Vereine, wie du schon sagtest, mit einer dann auch noch reduzierten Geldstrafe davon gekommen sind. Das Regularium als solches, insbesondere mit jetzt noch in Aussicht gestellten Verschärfungen, die in diesem Jahr verabschiedet werden sollen, ist eigentlich ziemlich gut, meines Erachtens.
Aber es bietet trotzdem immer wieder Schlupflöcher, die, wenn wir da auf den ganz aktuellen Fall vom Sommer Paris Saint-Germain mal eingehen, auch immer wieder genutzt werden und vor allen Dingen ja, offensichtlich auch so genutzt werden, dass die UEFA da jetzt nicht groß was dran kritisieren kann.
Ja, es ist ja noch nicht raus. Also die Berichtsperiode, in der die Transfers von Neymar und Mbappé zum ersten Mal wirksam werden, ist ja im Fall von Neymar erst die für das Jahr 2017/2018. Das heißt also, bisher ist der Neymar-Transfer aus Sicht des Regulariums noch gar nicht wirksam geworden. Das passiert erst. Und beim Transfer von Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain sogar noch ein Jahr mehr Zeit, denn der ist bisher ja erst ausgeliehen und wird erst frühestens am Ende dieser Saison verpflichtet. Also dessen Transfer wird dann erst im nächsten Jahr für das Financial Fairplay interessant. Das heißt, wie weit sich Paris Saint-Germain, die sich ja schon einer formalen Untersuchung seitens der UEFA unterziehen müssen, die schon im letzten September eingeläutet wurde, wie weit die tatsächlich mit diesem Geschäftsgebaren davonkommen, steht noch in den Sternen. Das kann ich nicht sagen. Allerdings ist es so, dass wenn die UEFA weiterhin dieselbe laxe Haltung bei auch ernstzunehmenderen Verstößen wie in der Vergangenheit an den Tag legt, dass dann davon auszugehen ist, dass PSG auch mal wieder mit einem blauen Auge, vielleicht mit einer hohen Geldstrafe, vielleicht mit Punktabzug in der Champions League, aber irgendetwas, was sie auf jeden Fall verkraften können, davonkommt.
PSG müsste ja eigentlich, um dann im grünen Bereich und ohne irgendwelche Kritikpunkte da aus der Sache rauszugehen, eigentlich ja nur, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Spieler verkaufen, der dann entsprechend hohe Erlöse bringt, um dann einen Großteil und vielleicht ja der Neymar-Ausgabe wieder zu deckeln.
Ja, die Sache ist ja die, dass die 222 Millionen Euro, die Neymar gekostet hat, da kommen ja noch andere Beträge hinzu, sowas wie Handgelder und noch Beraterprovision. Also man kann jetzt mal summa summarum davon ausgehen, dass der Neymar-Transfer, der Transfer alleine inklusive dieser Provision ungefähr 300 Millionen Euro gekostet haben dürfte. Die werden nicht sofort relevant oder scharf aktiv und damit auch für das Financial Fairplay, für die Berechnung des Break-Even-Ergebnisses relevant. Mhm. Sondern buchhaltungstechnisch funktioniert das so, dass der Spieler inklusive seines Gehaltes, was natürlich auch noch jährlich darauf kommt, und bei Neymar schätzt man, dass das so ungefähr 40, 45 Millionen Euro pro Jahr sein dürften, die werden über den Zeitraum des Vertrages linear einfach abgeschrieben. Das heißt, bei Neymar, wenn er jetzt einen 5-Jahres-Vertrag hat, sagen wir mal, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber gehe ich jetzt mal von aus, dann würde die gesamte Summe, sagen wir mal 500 Millionen Euro für Transfers inklusive Gehälter über 5 Jahre, würde dann auch über 5 Jahre jeweils pro Jahr mit 100 Millionen Euro wirksam, weil man es dann quasi in dieser Höhe auf die 5 Jahre gleichmäßig verteilt. Mhm. Oder verteilen darf. Das ist einfach buchhaltungstechnisch so, das ist ganz normal. Das ist jetzt keine Lex UEFA, sondern das ist ganz normale buchhaltungstechnische Finanzmathematik, die in jedem kleinen Handwerkerbetrieb in Deutschland zum Beispiel auch gilt. Deshalb, das heißt, dass Paris Saint-Germain zum Beispiel jedes Jahr nur einen Bruchteil der tatsächlich immer so medienwirksam ins Schaufenster gestellten gigantischen Summe von 300, 400, 500 Millionen Euro und was weiß ich, was da für Summen kursieren, genannt werden.
Nun hat Neymar aber ja versucht, durch eine Selbstablöse wo er selber dann eben die Ablöse gezahlt hat von dem Geld, was er von Katar, also dem Hauptsponsor von PSG und von Beteiligten an PSG bekommen hat, für ja Werbezwecke diese Ablösesumme zu bezahlen. Also im Grunde Paris Saint-Germain da aus der Haftung letztlich rauszunehmen. Wenn das anerkannt würde, dann müsste Paris aber von der Ablöse quasi gar nichts erklären, weil das ja dann Privatvergnügen von Neymar wäre.
Ja, das ist erstmal so korrekt. Da dachte Neymar und seine Berater dachten, wo sie seien besonders clever, indem sie statt Paris Saint-Germain die Ablöse an Barcelona zahlen zu lassen, indem sie aus eigener Schatulle Neymar die Ablösesumme in die Hand drückten und sagt, geh mal zu deinem Verein, FC Barcelona, und kauf dich selber aus deinem Vertrag raus. Dann kommt PSG gar nicht ins Bild und die müssten deswegen auch dann die ganze Ablösesumme nicht abschreiben über den Laufe der Jahre und damit auch nicht refinanzieren. Das allerdings funktioniert nicht. Und wenn die Berater wirklich geglaubt haben, sie würden damit davonkommen, dann sind sie schief gewickelt. Denn das hat die UEFA schon klar gemacht, dass solche, sagen wir mal, finanzielle Hilfen beteiligter Parteien auf jeden Fall dann auch für das Financial Fairplay relevant würden. Also es ist jetzt vollkommen egal, ob irgendein Scheich aus Katar Neymar das Geld gibt, der damit zu Barcelona rennt und sich selber aus seinem Vertrag rauskauft, oder ob derselbe Scheich PSG das Geld gibt und die damit quasi Barcelona für Neymar bezahlen. Das macht aus Sicht des UEFA FFP überhaupt keinen Unterschied. Diese Beträge würden in jedem Fall gleich gewertet. Und da ist selbst die laxe Umsetzung des Regulariums, die wir in der Vergangenheit erlebt haben seitens der UEFA, also so lax können die gar nicht mehr vorgehen, um selbst diese Regel zu umgehen. Nämlich dann wäre es tatsächlich ein absoluter Witzfall. Das UEFA, FFP, und das können sie sich gar nicht leisten. Also der Trick wird nicht funktionieren, obwohl du in der Theorie recht hast. Das haben die so versucht, oder es hätte auch theoretisch funktionieren können, aber es wird nicht funktionieren.
Also dem ist schon mal ein Riegel vorgeschoben. Lass uns noch auf weitere interessante Fälle gehen, wo vielleicht dann auch ein Konflikt mit dem Financial Fairplay vorliegen könnte. Wir kennen alle die quasi investorengeführten Vereine, wenn man es so will. Ich weiß nicht, ob das jetzt der genau richtige Ausdruck ist, aber wir sprechen von Rasenball Leipzig und wir sprechen auch zum Beispiel vom VfL Wolfsburg, die ja von VW ziemlich stark alimentiert werden. Was ist mit solchen Vereinen, die ja letztlich Zusatzeinnahmen durch exzessives Sponsoring aufweisen?
Ja, das ist einer der Punkte, die die UEFA als Schwachpunkt in ihrem Regularium erkannt hat und auch in der Zukunft stärken oder verschärfen möchte. Und zwar, dass es bisher möglich war, für Großinvestoren wie VW oder wie Red Bull bei Leipzig im Zuge von Sponsoring-Geldern Einnahmen oder den Clubs finanzielle Möglichkeiten zu geben, die das FFP nicht erfasste und denen sie dann gegenüber machtlos war. Das hat die UEFA als Problem erkannt und wird es Stand jetzt in diesem Jahr auf einer Strategiesitzung in der Schweiz beheben und dann ins Regularium neu aufnehmen, dass das in Zukunft nicht mehr geht. Dass auch Gelder, die aus Sponsoring fließen, insbesondere wenn sie von einem großen Investor kommen oder mit dem Eigentümer des Clubs verbundenen Parteien kommen, dass die dann quasi nicht einnahmenwirksam werden im Sinne des FFP, sondern dann eben nicht zu den relevanten Einnahmen, die gegen die Ausgaben gegengerechnet werden können, gehört.
Jetzt drängen sich ja insgesamt bei diesen ganzen Fragen auch noch so ein paar rechtliche Aspekte auf. Das EU-Recht zum Beispiel. Ist das alles, was die UEFA da letztlich auch macht? Gibt ja auch schon in anderen Bereichen, wo da EU-Recht zum Teil mit bestehenden Prozederes dann auch kollidiert, Zentralvermarktung zum Beispiel. Ist das alles konform mit EU-Recht?
Ja, das EU-Rechtsthema ist ein großes und komplexes Thema, oder die Kompatibilität mit EU-Recht. Und ich bin kein Jurist und möchte mich jetzt hier auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also da haben schon, jetzt hätte ich fast gesagt, ganze Generationen von Juristen Dissertationen zu abgefasst. Aber ganz, ganz allgemein gehalten. Aus Sicht von EU-Recht bestehen einige Unklarheiten oder Angriffspunkte der UEFA Financial Fairplay-Regeln. Und zwar betrifft das zum einen das Kartellrecht, denn werden kleinere Vereine systematisch gegenüber größeren benachteiligt? Zum Beispiel ist eine Frage, die hier im Raum steht, weil kleinere Vereine nicht dieselben finanziellen Möglichkeiten haben und nicht denselben Zugang haben zu finanziellen Möglichkeiten wie größere Vereine, und vor allen Dingen, weil die größeren Vereine durch die aktuellen Verteilungen zum Beispiel von TV-Rechten oder aus der TV-Vermarktung auch noch strukturell bevorteilt werden, weil die davon auch noch mehr abbekommen in aller Regel. Also hier gibt es kartellrechtliche Bedenken, dann gibt es Bedenken, ob das FFP den Regeln des freien Wettbewerbs in der EU widerspricht. Ist ja logisch, wenn ich die Einnahmen eines Vereins und die Ausgaben eines Vereins begrenze durch mein Regularium, dann widerspricht das ja den Regeln des freien Marktes und des freien Wettbewerbs. Mhm. Und auch bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist es genauso. Wenn jetzt ein Spieler, der gerne wechseln würde, aber nicht wechseln kann, weil dann die Regeln des FFP verletzt werden, weil er zu teuer ist in der Ablöse, da lässt sich aus EU-Recht natürlich mit Fug und Recht fragen, ja, ist das denn mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer eigentlich vereinbar, dass sie dann ihren Arbeitgeber nicht wechseln können zum Beispiel? Solche und dergleichen mehr Fragen, auch kompliziertere, detailliertere Fragen, sind aus EU-Recht deutlich relevant beim UEFA-FFP.
Werden die auch 2018 jetzt dann bei dieser Revision, bei der Reform des UEFA Financial Fair Plays dann auch berücksichtigt? Geht man da auch drauf ein? Oder ist das was, wo die UEFA sagt, da warten wir erstmal, bis man uns da tatsächlich das Messer auf die Brust setzt?
Die UEFA hat sich bisher immer auf den Standpunkt gestellt und ist bisher auch noch nicht, sagen wir mal, rechtswirksam vor irgendeinem Gericht vom Gegenteil per Urteil überzeugt worden, dass das UEFA-FFP mit EU-Recht konform ist. Und wie gesagt, das ist bisher noch nicht gegenteilig beschieden worden und deswegen gehe ich mal davon aus, wenn die UEFA ohnehin keinen Handlungsbedarf in der Richtung zumindest sieht, dass das in Zukunft dann auch nicht anders wird. Also aus Sicht der UEFA, wie gesagt, ist das FFP mit EU-Recht konform und warum soll man dann daran irgendetwas ändern müssen? Mhm.
Fakt ist aber, es muss sich was ändern und es soll sich ja was ändern. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Im Mai wird es eine Strategiesitzung der UEFA geben, wo dann Änderungen eingefügt werden sollen ins Financial Fairplay. Alex, machen diese Änderungen dann das System zu einem viel besseren System?
Ja, also wenn die Änderungen, die jetzt im Mai in der Schweiz, in Nyon, auf einer Strategiesitzung angedacht werden oder dort diskutiert werden, wenn die wirklich in das Eingang in das Regularium finden und dann auch effektiv umgesetzt werden, genau wie der Rest des Regulariums auch, dann würde ich sagen, ja, denn beispielsweise werden durch diese Änderungen, und das ist noch interessant vielleicht zu sagen, Malte, wenn du mir das gestattest, klar, werden zum Beispiel, sollen zukünftig Beraterprovisionen begrenzt werden, so dass beispielsweise die Vereine nicht mehr unendlich viel Geld an irgendwelche Berater ausgeben dürfen, wenn die einen Transfer einstehlen. Oder Berater dürfen nicht mehr Beraterprovisionen in beliebiger Höhe fordern. Dann sollen Leihgeschäfte begrenzt werden. Ist halt ganz beliebt oder man kann sich ja einfach vorstellen, dass man hohe Ausgaben, hohe unmittelbare Ausgaben für Spieler dadurch umgeht, dass man einfach Spieler leiht und im gleichen Maße Spieler verleiht, wenn man Verein ist. Dem soll auch eine Grenze gesetzt werden, so dass in Zukunft weniger Leihgeschäfte möglich sind. Und die Kader sollen kleiner gemacht werden, der Vereine, dass dann eben insgesamt einfach schon rein quantitativ weniger Gehaltszahlungen anfallen. Es sollen dann auch eine Sondersteuer eingeführt werden. Das heißt, wenn ein Verein wirklich auf Dauer mehr ausgibt als nötig, soll als neue Sanktion eine Sondersteuer eingeführt werden, das automatisch, ähnlich wie in Amerika im US-Sport, dass wenn ein Verein die finanziellen Regeln bricht, dass dann automatisch der Überschuss an Einnahmen per Steuer weggesteuert wird und dann beispielsweise an andere Vereine in derselben Liga umverteilt wird. Und ganz interessant, vielleicht noch als wichtigster Punkt ist, dass die Related Parties, also die Parteien, die mit dem Eigentümer des Vereins, zum Beispiel jetzt bei PSG, mit dem katarischen Scheich, der der Hauptinvestor ist, verbunden sind, und verbunden heißt zum Beispiel Familienmitglieder oder geschäftlich verbandelt, dass wenn die durch irgendwelche Hintertüren dem Verein Geld zuschustern wollen, dass dann da eine starke Grenze dem Ganzen gesetzt wird, dadurch, dass diese Zuflüsse an den Verein, die dann beispielsweise durch Sponsoring der Qatar Tourist Authority im Fall PSG fließen würden, dass die nicht mehr als 30% des jährlichen Umsatzes tragen dürfen. So, und diese Regeln zusammen mit den bereits existierenden Regeln, wenn die tatsächlich effektiv und ohne Rücksicht auf den Namen und auch ohne Kungelei umgesetzt würden, dann wäre das UEFA-FFP meiner laienhaften Einschätzung nach tatsächlich eine ziemlich scharfe Waffe und ein ziemlich wirksames Instrumentarium, um auf lange Sicht gesehen das große übergeordnete Ziel der UEFA, nämlich die Integrität des europäischen Clubfußballs zu bewahren, um dieses Ziel zu erreichen.
Du hast gesagt, wenn. Also ist sehr viel Konjunktiv natürlich noch drin. Wie sicher ist es denn, dass diese Änderungen, die da angedacht sind, am 24. Mai in Nyon dann auch wirklich auf dieser Strategiesetzung dann verabschiedet werden und darüber dann positiv abgestimmt wird?
Ja, ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Änderungen Einzug in das Reglement halten werden. Die Frage bei mir ist dann eher, wie stringent werden diese Regelungen umgesetzt? Also, dass diese Änderungen, die ja alle sinnvoll sind, in das Reglement Einzug halten werden, daran habe ich keinen Zweifel.
Also, die werden dann umgesetzt und kontrolliert, so ist die Hoffnung, dann auf dem gleichen auf der gleichen Kontrollbasis, also weiterhin von den nationalen Verbänden, von den nationalen Institutionen wie der DFL zum Beispiel, oder wird es da auch noch eine Möglichkeit geben, eine höhere Institution zwischenzuschalten?
Nee, also die Kontrolle, letztendliche Investigation des Ganzen und die letztendliche Rechtsprechung erfolgt ja durch die UEFA. Das wird in Zukunft auch so bleiben. Also diese Finanzkontrollkammer für Clubs, von der ich vorhin bereits kurz sprach, die insgesamt aus zwei Kammern besteht, einer sozusagen einer Investigativkammer, die die Polizeiarbeit, wenn du so willst, übernimmt und sprich ermittelt, wenn Verstöße seitens der Vereine ruchbar werden, ermittelt, was ist da wirklich dran, welche Beweise, welche Belege können wir sicherstellen, und dann im Zweifelsfall entweder selber eine kleine Strafe verhängt oder wenn es ein größerer Fall ist, das Ganze an die rechtsprechende Kammer, sozusagen an die Gerichtsbarkeit innerhalb der UEFA weiterleitet, die dann auch wirklich endgültige Urteile über die möglichen Sanktionen fällen darf. Dieses bikamerale System, das wird auch weiterhin so Bestand haben und das wird auch weiterhin dafür sorgen, ich hoffe nur in Zukunft viel effektiver und stringenter als bisher, dass das UEFA-FFP eingehalten wird.
Und dass es dann tatsächlich zu einem Finanzkontrollwerkzeug wird, was auch wirklich kontrolliert und auch wirklich sanktioniert und zwar in voller Härte und für alle gleich. Das, was eben auch Kalle Rummenigge eingangs in diesem Zitat gesagt hat.
Und mit dem auch Kalle Rummenigge dann
mit dem dann auch die Bayern dann leben können, weil die machen ja, so weiß Kalle Rummenigge ja immer wieder zu sagen, die machen ja eigentlich als Einzige in Europa alles richtig.
Ja, zumindest finanziell wird man ihnen bisher keine großen Vorhaltungen machen können. Also da gibt es durchaus andere Kandidaten, bei denen, die da deutlich mehr aus dem Ruder laufen.
Wir sind gespannt, wie die Geschichte mit dem Financial Fairplay in Europa weitergeht, was die UEFA da zukünftig noch entscheiden wird und vor allem, wie sie es dann umsetzt, ob dann mit dem 24. Mai und den Ergänzungen und Reformationen dieses Financial Fairplays dann auch alles noch besser wird. Alexander Pellengar war das, unser Experte in Sachen Financial Fairplay. Alex, vielen Dank.
Nicht zu danken, Malte. Ich danke dir für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.